Ja, wir haben heute das Vorrecht oder die Möglichkeit, über einen Begriff nachzudenken und zu sprechen, der regelrecht Karriere gemacht hat in den vergangenen Jahrhunderten. Ein Begriff, der sich weder in der Bibel befindet, noch in vielen anderen heiligen Texten und dennoch sehr bestimmend und wirkungsmächtig ist für die Art und Weise, wie Menschen ihren Bezug zu den letzten Dingen des Lebens empfinden, der Begriff der Religion. Und davon ausgehend auch Religionen. Und das ist natürlich ein sehr bedeutungsschwangerer Begriff, der Teil unseres Denkens ist. Aber vor einer gewissen Zeit hat mich dieser Begriff persönlich sehr getroffen, wie noch nicht zuvor. Ja, also Religion ist für mich eher so ein Begriff, womit wir versuchen, Wirklichkeit zu begreifen im Kontext von, das werden wir erörtern, ja, von den grundlegenden Dingen. Aber dieser Begriff ist mir in einem Lied begegnet, zwar von Aretha Franklin, einer bekannten Soul- und Gospel-Sängerin, die vor kurzem gestorben ist. Und sie war ein Soul-Star, schon Ende der 60er, Anfang der 70er. Und irgendwann kehrt sie zu ihren Wurzeln zurück, zu Gospel. Ja, sie ist in einem christlichen, pastoralen Kontext sogar groß geworden. Ihr Vater war Prediger und sie hat in der Kirche singen und spielen gelernt und hat große Karriere gemacht. Und irgendwann kehrt sie zurück, sagt, sie will Gospel singen. Sie will ihren Glauben bekennen durch das, was sie geprägt hat. Und sie hat an zwei Abenden Konzerte gegeben, wo sie Gospel-Spirituals gesungen hat. Und was mich sehr, sehr bewegt hat, war am zweiten Abend des Konzerts beim letzten Lied, Never Grow Old, sehr, sehr bewegendes Lied, das auch eine Sehnsucht nach Leben ausdrückt, hält sie zum Schluss inne und gibt ihr Bekenntnis. Und das war so ihr Schlussbekenntnis und damit endet auch das Konzert. Ja. Und sie singt in diesem Bekenntnis aus tiefer Inbrunst, ja, aus tiefem Herzen, sagt, I'm so glad I got religion. My soul is satisfied, sagt sie. Ich bin so froh, dass ich Religion habe. Und in dem Fall ist das gemeint im Sinne von Glauben habe. Ja. Denn meine Seele ist erfüllt davon. Und dann sagt sie, gute Nacht, ich wünsche euch, kommt gut nach Hause oder so. Ja, das war's dann. Also Religion als tiefes persönliches Bekenntnis, was ihr eine Lebenswelt bietet, einen Erfahrungsraum bietet, für den sie so dankbar ist und der sie so ausfüllt. Das ist der schönste Religionsbezug, den ich gehört habe, von einem Begriff, der eigentlich eher sehr sachlich sich anhört. Und entsprechend würde ich gerne in der Runde öffnen, dass wir uns annähern, also was löst der Begriff Religion bei euch aus, bei uns aus? Womit ist der gefüllt? Was sind die Gedanken und Assoziationsfelder, der dieser Begriff in uns auslöst? Was wir damit verknüpfen und dass wir uns dem annähern, sozusagen.
Ja. Ich hab's jetzt, ich hätte jetzt eher gedacht, dass sie sagt, I'm so glad I have faith.
Ja. Ja.
Also ich war jetzt kurz erstaunt so über den Begriff Religion, den sie da verwendet, weil wenn ich mich selber betrachte, meinem eigenen Reden und Sprechen, merke ich, dass ich den Begriff sehr selten verwende. Vielleicht spreche ich eben über Glauben oder über eine Glaubensgemeinschaft, eine Glaubenstradition, dann spricht man schon von Religionszugehörigkeit, wenn man so Formulare oder sowas vielleicht. Aber Religion ist in der Tat ein sachlicher Begriff. Mhm. Also so habe ich so eher so ein, ja, als sehr sachliche Beschreibung von eben Glaubensphänomenen in ihrer allgemeinsten Form. Aber wenn ich so das Christentum so für mich so bespreche, dann spreche ich ja von christlichen Glauben, nicht von der christlichen Religion.
Aber ich habe den Eindruck, dass gerade im amerikanischen Sprachgebrauch der Begriff Religion schon sehr stark gefüllt ist mit dem, was du jetzt ausdrückst. Mhm. Also das ist praktisch so eine Chiffre. I've got religion. Mhm. Ja, das hast du auch in anderen Spirituals und Gospels hast du diesen
give
Begriff.
Me that
give me that old time religion. Genau. Das heißt, da scheint schon der christliche Inhalt mitgedacht zu sein. Mhm. Und das sind wir einfach nicht so gewohnt.
Mhm. Jetzt im deutschsprachigen
Kontext. Ja, im deutschsprachigen Kontext, genau, das meine ich.
Also das hat mich auch interessiert, als ich das Thema so für mich durchdacht hatte. In der Bibel kommt es nicht vor, du hattest es erwähnt, aber was kommt, das Thema kommt ja vor, auch in der Bibel. Was sind denn dort für Begriffe, die verwendet werden? Und da ist mir so eingefallen, ja, Gottvertrauen, Frömmigkeit, Gottesfurcht, Anbetung. Das waren so die Begriffe, die ich assoziiere mit diesem Begriff. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, warum kam das früher nicht vor? Warum verwenden wir denn heute? Und ich bin zum Ergebnis gekommen, genau, hauptsächlich in einem sachlichen Rahmen unterscheiden, Konfessionszugehörigkeit, Religionszugehörigkeit, das ist der wissenschaftliche Kontext, Zusammenhang, Religionswissenschaft, man untersucht den Glauben der Menschen sachlich neutral von außen. Und das ist eben im Amerikanischen nicht so jetzt, also da war das der christliche Glaube, gib mir diesen alten Glauben, da war er gefüllt gewesen mit dem Inhalt, während bei uns ist das mehr so soziologisch übergeordnet, vielleicht noch beim Finanzamt, wenn man noch ausfüllt, Religionszugehörigkeit und so, aber nicht mit so einem, und deswegen verwende ich ihn als Christ für meinen Glauben selten, ja, ich habe andere Begriffe dafür, ja, es ist ein von außen Begriff, es ist kein Begriff von innen.
Ich meine, auf jeden Fall ist es ja ein ganz spezielles menschliches Phänomen, dem genau. wir da gegenüberstehen. Es gibt doch auch den Ausspruch, der Mensch ist hoffnungslos religiös.
Genau.
Das heißt, dass wir überhaupt darüber reden und das so empfinden, ist ja schon Ausdruck eines, wie soll ich sagen, einer Sehnsucht oder eines Vakuums. Ich meine, das ist ja auch so ein Spruch, ja, da gibt es ein Vakuum in jedem Herzen, das nur Gott oder ein Gott füllen kann. Also wir erscheinen mit der Diesseitigkeit der Existenz auf dieser Erde nicht zufrieden zu sein. Jetzt könnte natürlich jemand kommen und sagen, naja, das hat uns irgendjemand eingeredet oder das ist irgendwie ein Konstrukt, das uns helfen soll, mit der frustrierenden Endlichkeit unseres Daseins hier auf dieser Erde zurechtzukommen. Weil wenn ich an Religion denke, denke ich tatsächlich an einen Bezug zu einem Wesen oder zu einer Macht, einer Entität, die über mir ist, die also nicht in meinem endlichen Dasein alleine vorkommt. Also so dieser Gedanke, offenes System, geschlossenes System. Ja, wenn ich reiner Materialist bin, das heißt, ich bin nur beschränkt auf das, was auf dieser Erde existiert, physikalische Gesetze, die ablaufen und denen ich mich ja normal unterwerfen muss. Nein, ich glaube, dass das System geöffnet werden kann, und da kommt etwas Transzendentes, ja? Transzendenz, Immanenz, ja? dieser Unterschied. Das ist das, was ich bei Religion überlege.
Also ich finde es bezeichnend, wenn ich dir zuhöre auch euch, dass da so zwei Sachen rüberkommen. Einmal ist dieser emotional konnotierte Erfahrung, Glaube, persönlicher Bezug, vielleicht auch eine gewisse Praxis, ist auch das, was auch in Aretha Franklins Worten auch zum Ausdruck kommt, ja, etwas, was ihre Seele erfüllt und stabilisiert, ja, und in der gelebten Praxis, in dem Phänomen des Transzendenzbezugs oder wie man das auch nennen möchte, gibt es ja viele Riten, es gibt Gebete, es gibt Gegenstände, es gibt Zeiten, die begangen werden, es gibt Speisen, die eingenommen werden oder worauf verzichtet wird. Es gibt Rituale, es gibt Gesänge. Also das ist so die Erfahrungsebene und diese innerliche Bindung, dieser persönliche, warme Bezug zu dem, was einem heilig ist. Und das andere ist diese Reflexion darüber, Transzendenz, Immanenz, wie lässt sich das Phänomen Welt oder Weltbezug beschreiben. Und ich finde es interessant oder ich fand es spannend, dass der Religionsbegriff eigentlich von dieser zweiten Seite herkommt und als Begriff, der sich im 19. Jahrhundert etabliert hat, versucht hat, all das, was in der Praxis, in Ritualen, im Lebensvollzug geschieht, zu systematisieren und dem Ganzen einen Namen zu geben.
Einen übergeordneten Begriff zu geben,
der dann so aufgefasst wurde, dass er einen Transzendenzbezug hat zu einem Gott oder zu einem höheren Wesen. Und der wiederum kann sich offenbaren oder sich zeigen in einer bestimmten Form, ja, sei es durch gesprochenes Wort, durch Erfahrung. Und das wiederum wird fixiert in heiligen Schriften, die das festhalten. Und das sei Religion. Ja. Und so gibt es sozusagen die christliche Religion mit diesem Offenbarungsglauben und den geoffenbarten Texten. Und im 19. Jahrhundert hat es sich dann dahingehend entwickelt, dass man mit dieser Brille angefangen hat, auch andere Völkerschaften anzuschauen, zu sagen, welchen Transzendenzbezug haben sie und welche Schriften haben sie, das ist Religion. So hat man im Grunde genommen den Hinduismus erschaffen, den Buddhismus erschaffen, das Judentum erschaffen und auch das Christentum als Religion erschaffen unter der Rubrik Transzendenzbezug, es gibt ein anderes Wesen, zu dem stehen wir in Bezug. Dieses Wesen offenbart sich, zeigt sich in heiligen Texten, daraus kann er erkannt werden. Eigentlich ein sehr protestantischer geprägter Zugang, also Schriftfixierung und Transzendenzbezug. Und das ist Religion. Und dann guckt man hin. Ja, wer sind
die? Damit wird dann gesagt, oh. Du bist religiös oder du bist nicht religiös, weil wenn du es nicht hast, bist du nicht religiös, wenn du es hast.
Beziehungsweise welche Religion hast du? Beziehungsweise man schafft eine Religion. Ja? Den Hinduismus gab es als solches nicht, aber man hat ihn eben erschaffen, indem man gesagt hat, okay, das sind die Texte, das sind die Denkweisen, das ist der Götterbezug. Ah, das ist der Hinduismus. Also es gibt eine gelebte Praxis von Menschen in ihren Lebenswelten, aber dieser übergeordnete Begriff der Religion wurde von Menschen vorrangig in Europa sozusagen gemacht, dieses Phänomen anhand dessen, wie sie sich Religion vorstellen, nämlich Transzendenzbezug und Schrift, Offenbarung oder fixierte Texte zu erfassen. Und mit dieser Brille sind sie sozusagen durch die ganze Welt gegangen und haben gesagt, das sind die Religionen. Ja. Also weshalb auch bei euch oder bei uns auch der Begriff Religion jetzt nicht emotionale Assoziationen auslöst, sondern der bringt uns eher zum Nachdenken. Okay, was ist jetzt Religion? Oder wie können wir das Übergeordnete, was über unserem Leben steht, begreifen? Was mich zu der Frage führt, so das Christentum als Religion, wird der Religionsbegriff oder der Begriff Christentum als Religion dem Glauben, wie ihr das erlebt oder wie wir das erleben, gerecht und inwieweit schafft dieser Religionsbegriff das Phänomen von uns als glaubende Menschen, sage ich mal, zu erfassen und wo kommt er zu kurz? Und dasselbe kann man auch fragen, auch in andere Richtungen, auch zu anderen Völkerschaften. Also was sind die Vorzüge und die Begrenzungen des Religionsbegriffes, wie wir ihn sozusagen im Diskurs geschaffen haben und wie wir mit diesem Begriff umgehen.
Also ich würde die ganze Geschichte nicht nur auf die Moderne jetzt begrenzen. So von meinem Verständnis her haben ja auch schon damals das Volk Israel in einer Umwelt gelebt, in der auch Götter angebetet worden sind. Sind ja bekannt aus dem Alten Testament. Ja, und da mussten sich auch die Israeliten oft öfters überlegen, hey, gefällt mir der Kult eigentlich besser? Also in den außerisraelitischen Kulten, da gab es Sex, da gab es Alkohol, Tanzen. Also da war richtig was los. Das waren so Events gewesen. Und wir lesen in der Bibel, die waren doch attraktiver, diese Götter, jetzt sage ich mal.
Was die Menschenopfer vergessen.
Die Kindsopfer. Und da sind wir beim Begriff Religion. Von Kindern, genau. Das ist so etwas, was eben Licht- und Schattenseiten auch hat. Ja? Also und also dieses unheilbar Religiöse, was Schopenhauer mal so definiert hatte, das merke ich. Die Menschen hatten schon immer so eine Ahnung, da muss es was geben. Mhm. Naja, und dann vielleicht hat man auch mal ein bisschen was erfunden. Ne? Ich meine, Religion ist ja etwas, wenn es ans Herz geht, damit kann man Massen motivieren. Damit hat man Kriege geführt. Damit kannst du ein Volk einigen. Deswegen hat man immer versucht, Politik und Religion auch ein bisschen miteinander zu verquicken. Das formulieren wir jetzt mit diesem Begriff Religion. Das haben die damals nicht gemacht. Aber das Phänomen war ja trotzdem vorhanden gewesen. Ne?
Ja, aber das ist ja das Problem, dass man tatsächlich gegeneinander kämpft. Das heißt, der Anspruch, die richtige Religion zu haben, führt ja dahin, dass man dem anderen diesen Anspruch abspricht.
Ja, ja, ja.
Und sagt, dann kannst du, wenn ich die Wahrheit habe, kannst du sie nicht
haben. Ja, genau, der Kampf um Wahrheit, ne? Das wäre so ein Titel da. Ja.
Aber ich habe die Frage ein Stück weit anders verstanden oder den sag mal, die Perspektive, die du so geöffnet hast, Semret, war ja eher so, hat dieser Religionsbegriff, also die Realität von verschiedenen Kulten, von verschiedenen Glauben oder von verschiedenen Umgang mit der Wirklichkeit, das ist etwas, was uns ja seit jeher auch als Menschheit, wie soll ich sagen, womit wir leben. Es ist einfach eine Wirklichkeit. Es ist
ein menschliches Phänomen.
Genau. Die Frage war ja eher so, hilft halt dieser Religionsbegriff, wie er eben auch geschaffen und auch formuliert wurde, ist er hilfreich, um ins Leben hinauszugehen? Es sind mehr Kategorien geschaffen, um jetzt zu bewerten oder einzuordnen oder zu sagen, aha, du gehörst in die Schublade, du gehörst in die. Man versucht ja irgendwie Wirklichkeit zu ordnen und wenn man es dann geordnet hat, dann eben was halt zu bewerten. Bessere Religion, schlechtere Religion, weiterentwickelte Religion, primitive Religion, von primitiven Glauben, also hilft es also und hat man dann nicht einfach dadurch eher sich, sagen wir mal, eher okkupiert und sich selber zu dem Maßstab erklärt? Und wenn man jetzt Sachen nicht gefunden hat, wenn man keine Schriften gefunden hat, sagen ja, die sind ja hinterher, weil sie haben keine Schriften. Aber vielleicht haben sie Lieder oder eine orale mündliche Kultur, eine mündliche Tradition. Ja. Und jetzt kann Gott ja zu denen nicht gesprochen haben, weil sie jetzt keine Schriften haben. Nee, natürlich nicht. Also müssen wir ihnen unsere Schriften bringen und sie müssen dahin durchgehen, damit Gott zu ihnen reden kann.
Und genau da setze ich an eben, weil es ja, ist ja immer einfach, über andere zu sprechen, aber sich selbst Christentum als Religion zuzuschreiben und zu sehen, welche Felder öffnet es mir, dieser Begriff des Christentums als Religion bezogen auf mich, lassen wir mal die anderen sein, und wo grenzt es mich ein? Also wo merke ich, das tut dem, wie ich Glauben oder diesen Gottesbezug empfinde, es tut ihm nicht gerecht. Also wo schafft es sozusagen einen Raum der Überlegung, wo ich sage, ja, da gehe ich mit, wo ich sage, nee, da gehe ich nicht mit. Denn daraus fließt letztlich, was du sagst, in welchem Bezug setze ich mich zu anderen, ja? Und
nee, das
auch dieses Bewusstsein, mit welcher Brille lese ich die anderen. Ja.
Und du hast es ja schon angedeutet, Klaus, als du gesagt hast, du wunderst dich, dass die Sängerin von Religion, von Religion gesprochen hat. Du hättest eher erwartet, dass sie sagt, mein Glaube erfüllt meine Seele und befriedigt meine Seele. Mhm. Und diesen Gegensatz, den haben wir ja tatsächlich. Wir reden ja häufig davon, dass Religion das menschliche Bemühen ist, eine Erklärung für diese Existenz zu finden. Oder sogar, dass wir sagen, Religion ist Ausdruck unserer Suche nach Gott, Suche nach Transzendenz, nach Erklärungen. Während der Glaube ist eine Vertrauensbeziehung, die ich tatsächlich zu einer Person in der Transzendenz habe, zu Gott. Und dieser Gott kommt sogar auf diese Erde. Und dann erheben wir sofort den Anspruch durch dieses Narrativ, das wir in der Bibel haben, dass wir nicht irgendeine Religion sind. Also wir haben mehr als Religion. Ja? Religion, das ist das da. Ja? Aber wir haben einen höheren Anspruch. Wir haben nämlich tatsächlich eine persönliche Beziehung zu diesem Gott. Und dieser Gott ist sogar auf diese Erde gekommen in Jesus Christus. Er ist Mensch geworden. Er ist einer von uns geworden. Und dieser Gott ist gestorben. Das gibt es in keiner anderen Religion. Von daher würde ich persönlich sagen, ich fühle mich durch den Begriff Religion nicht wirklich repräsentiert. Mhm. Wenn ich ihn in diesen Gegensatz setze, ja, zu diesem persönlichen Glauben, zu dieser Vertrauensbeziehung zu Gott.
Ja. Also ich finde auch, zumindest sollte man sich dessen bewusst sein, womit man diesen Begriff fühlt. Ja? Das ist also für mich dieser Bewusstseinsprozess. Stimmt, Religion, Gottesbezug, es gibt Texte, und danach wird gemessen. Es kann ja auch sein, dass man sich auch damit begrenzt. Aber es kann auch sein, dass es einem hilft, ein Phänomen irgendwie von verschiedenen Blickwinkeln zu beschreiben und sich zu verorten, sozusagen. Ja, ist ja auch, was es immer gegeben hat, vielleicht wurde auch mit anderen Begriffen operiert, kann auch sein, also ich in dieser Wirklichkeit lebende Mensch gehe so und so mit dem Tod um oder mit dem Alltag um oder mit Fragen um, oder da ist eine Kultuserfahrung, die mich gemeinschaftlich mit anderen verbindet. Da sind überlieferte Geschichten, die mir helfen oder die mich so verorten, ist von unten kommend, würde ich auch sagen, oder von der Erfahrung her kommend. Und dann ermöglicht es auch zu fragen, nicht so, du bist Moslem oder du bist Hindu oder du bist Buddhist. Also das sind diese etablierten Begriffe, und dann kann ich schon scannen sozusagen, was zu dir gehört und was nicht, sondern ich kann es umkehren und sagen, so wie mich dieser persönliche Bezug zu Gott, wie ich das empfinde, mit dem Gott, der sich für mich interessiert und so weiter, der zu mir als Mensch gekommen ist, kann ich mich dem anderen annähern, was sind die Dinge, die dich zusammenhalten? Ja? Mhm. Was sind die Dinge, die du erfährst? Es ist ein anderer Zugang. Ja?
Also
und dann von dort aus kann sich entwickeln, da fühle ich mich mit dir verbunden.
Es ist halt ein induktiver Weg.
Ja.
Es ist ein induktiver Weg. Man sammelt und dann schaut man sich das Gesammelte an und sieht, was ergibt es. Also auf die Frage hin, wo kann auch dieser Religions, die du vorhin auch nochmal so gestellt hast, wo kann der Religionsbegriff einen hindern? Das könnte man ja innerhalb des Christentums sehr gut, wenn man dann auf einmal von Konfession oder Denomination spricht. Mhm. Ich bin Katholik und ich bin dann, als es dann sich rausgelöst hat, Protestant. Das waren blutige Jahre und Jahrzehnte, wo dann auf einmal Begriffe, was bist du oder was bist du nicht, nicht einfach nur so zur Kenntnis genommen, das bist du, sondern das, damit ist ja dann
Religionskriege.
Das sind ja Kriege geführt worden für Sachen, wo wir jetzt vielleicht 500 Jahre später sagen, wirklich?
Ja.
Wirklich? Aufgrund dessen? Also, und da merken wir natürlich, dass Kategorien helfen einem, sie geben einen Rahmen. Ach, ich bin Christ oder ach, ich bin Katholik oder ich bin Baptist oder ich bin Adventist oder ich bin XY. Das hilft einem, einen Rahmen zu haben. Das gibt Identifikation, das gibt Sicherheit, das gibt Zugehörigkeit. Aber schafft auch Grenzen. Und da ganz scharfe Grenzen. Man könnte das jetzt mal vergleichen mit dem Begriff der Nation. Ja, also, ach, was bist du denn? Und wenn man so reist und als Reisender unterwegs ist und vor allem in Grenzgebiete reist, merkt man, dass wenn man einen Fluss überquert, auf einmal blicken dann nicht mehr alle in Richtung Berlin, sondern in Richtung Paris. Oder so, auf einmal heißt es so, ich bin Franzose. Okay. Also klar, Baguette, Camembert, dann spielt man so ab. Und das ist ja wirklich, manchmal ist der Fluss dazwischen, manchmal nicht mal ein Fluss. Ach, jetzt bin ich Österreicher. Ah ja, klar, Germknödel oder was weiß ich, was man einem so einfällt. Skifahren ist so, du musst doch Skifahren. Und das ist ja manchmal so vergleichbar. So, ach, du bist, und wir merken ja im Diskurs, so wenn man sagt, wenn ein Moslem vielleicht immer wieder so diese Erfahrung macht, so, wenn er auf Christen blickt, sagt er, ah ja klar, jetzt, er hat vielleicht so ein amerikanisches Christentum vor Augen. So, klar, ihr trinkt Alkohol, ihr habt das und das und so. Nee, es gibt auch Christen, das weiß er ja nicht, weil er so detailliert geht ja nicht rein. Die trinken auch keinen Alkohol. Ach so, ihr seid ja so wie wir. Oder ach, die essen kein Schweinefleisch. Ach so, ich dachte, alle Christen essen Schweinefleisch. Also eben, diese Begriffe helfen, aber sie sind auch...
Ja. Aber das Beispiel, das du jetzt gerade bringst, zeigt ja, dass wir schon das Bedürfnis haben, Gleichgesinnte zu finden, mit denen wir harmonieren können. Ich meine, wir können es auch so machen wie Gotthold Ephraim Lessing in der berühmten Ringparabel. Dem lag ja auch das Bestreben zugrunde, Frieden zu schaffen zwischen den Religionen. Und ich meine, die Ringparabel ist ja nun allgemein bekannt. Am Ende kommt raus, jeder sei dessen gewiss, dass sein Ring der echte ist. Und wenn jeder zum anderen sagt, oh, du hast auch einen echten Ring, ich habe auch einen echten Ring, dann haben wir halt drei gleichberechtigte echte Ringe. Das ist natürlich problematisch, weil es jetzt aus der persönlichen Sicht, die ich eingenommen habe, relativiert das. Das ist eine Relativierung. Über die Relativierung kann ich natürlich im Sinne des Neoliberalismus, jetzt wenn du Nationen nennst, ja, liberale Demokratie und so weiter, im Gegensatz zu Diktaturen, wo ganz klar festgelegt ist, was darf ich nicht. Neoliberalismus ist alles möglich. Ich kann relativieren und dadurch Frieden haben. Scheinbar Frieden haben. Funktioniert aber nicht, weil wir tatsächlich das Bestreben haben, ich möchte gerne jemanden überzeugen. Ja, also du hast den Muslim erwähnt, der ja gerne will, dass, ach, da gibt es Christen, die sind auch so wie ich oder die beherzigen auch bestimmte Dinge wie ich. Ja, das ist ja toll. Ja, warum denkt er denn so? Weil er überzeugt ist davon, dass er richtig liegt.
Dass aber das geht's, die Wahrheit aber geht es um richtig sein?
Genau, und das ist genau das ist die grundlegende Frage, die ich stellen würde. Ja. Geht es um richtig sein?
Ja.
Geht es darum, dass der andere falsch liegen muss, damit ich gut aussteige?
Ja.
Geht es darum, dass ich ein Anliegen habe, das ich anderen Menschen vermitteln möchte? Also zumindest, finde ich, würde es helfen, einen Begriff zu reflektieren, was man in ihm alles beherbergt, weil es eben entscheidend darüber ist, wie man auf den anderen blickt. Ja. Das würde ich zum Beispiel meinen Religionsbegriff mit der Frage der Erlösung hauptsächlich verknüpfen, sozusagen. Ja. Wie wird der Mensch erlöst oder wie überwindet der Mensch den Tod? Und dann werde ich unter dieser Rubrik dann sozusagen sämtliche andere Phänomene betrachten, in Bezug auf ihre Verwertbarkeit. Oder sage ich, ein Gottesbezug oder Transzendenzbezug ist durch Schriften hergestellt, ja, und Offenbarung hergestellt, dann gucke ich, inwieweit das, was andere sagen, sich vielleicht mit dem deckt, was ich denke oder nicht, und dann kann ich kritisieren. Wenn ich aber mit Lebenspraxis komme, ja, es gibt ja zum Beispiel diesen Ethos, den mehrere, wenn man sie so nennen möchte, es kommt zu kurz, Religionsbegründer.
Hans Küng, der Weltethos. Ja.
Weitergegeben haben. Ich denke nicht mal an die Reflexion erstmal, genau, das hat er auch reflektiert, aber also Buddha hat eben den Weg der Barmherzigkeit gelehrt. Ja. Oder Jesus hat auch diesen Weg des Bezugs zum anderen in der Barmherzigkeit gelehrt. Oder Mohammed, ja, der Prophet. Oder auch andere. Wie wichtig die Mitmenschlichkeit und die Barmherzigkeit ist und die Gemeinschaft ist. Ja. Davon leben ja auch diese Menschen, was sie gelehrt haben, was praktiziert wurde, habe ich plötzlich eine andere Gewichtung oder etwas anderes, was ich in den Mittelpunkt stelle, nämlich Barmherzigkeit, Gemeinschaftlichkeit. Und dann sieht schon die Welt anders aus, als wenn ich sage, es muss eine Offenbarungsreligion von einem ganz konkreten Gott sein, das ist wahre Religion, dann scheidet dann vieles anders aus, was ich unter dieser Lesart lese. Und wofür ich plädiere, ist ja nicht, beziehungsweise es ist auch nicht hilfreich aus meiner Sicht, so zu tun, als würden wir alle gleich denken und glauben und fühlen. Das ist ja Unehrlichkeit uns und anderen gegenüber. Aber die Parameter, unter denen wir Mitmenschlichkeit oder diese diese Auseinandersetzung mit dem, was tiefer geht als die menschliche Ebene, sagen wir mal so, umgehen, entscheidet darüber, zu welchen Schlussfolgerungen wir kommen in Bezug auf uns selbst, allen voran. Ja? Weil wir denken, okay, es muss so und so laufen, denn das ist meine Religion. Aber ich lasse andere Facetten aus, wie, was weiß ich, Micha, der Prophet, der kritisiert, ihr bringt Opfer und so weiter, aber ich, eigentlich, was ich hauptsächlich brauche, ihr könnt das machen, aber was ich brauche, ist Barmherzigkeit, Gerechtigkeit im Umgang miteinander. Ja. Also es ist sogar innerhalb eines Denkens eine Fixierung möglich, die uns nicht zu gerecht wird, aber auch anderen auch nicht.
Du kommst halt an der Bottomline des Christentums nicht vorbei. Ja? Apostelgeschichte 4, Vers 12. In keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Erlösung, Seligkeit. Ja, die Sehnsucht nach einer besseren Welt. Was ist die einzige Tür? Jesus. Und da ist es die Bottomline.
Das ist die Problematik.
Das ist ein Anspruch, der erhoben wird.
Das ist der Punkt. Also ich versuche mal jetzt mal gerade vorzustellen, wie Gott über unsere Diskussion denkt. Ne? Muss ja irgendwo. Und ich denke, wir haben da ein Problem, würde ich sagen. Also in der Religionssoziologie, jetzt nehme ich noch einmal die Wissenschaft, die haben das gar nicht schlecht gemacht. Die haben gesagt, Religion ist eigentlich ein Begriff, jeder Mensch hat letzte Fragen und Antworten und Letztbegründungen. Da kommen wir gar nicht vorbei. Ja? Jedes Kind fragt und irgendwann hört es auf. Du hast nicht unendlich Zeit zu fragen und auch nicht unendlich Zeit, Antworten zu finden. So. Und das hast du. Das hat jeder Mensch. Und in diesem Sinne sind wir unheilbar religiös. Und es ist wurscht, ob da eine Transzendenz ist oder nur Materialismus oder Marxismus oder Humanismus oder so. Jeder hat so eine letzte Instanz. Und die Frage ist, welche ist es? Mhm. Und dann geht es um die Frage der Deutungshoheit, ist es, weil da ist ja eine Agenda dahinter. Hey, der Marxismus war nicht irgendetwas, die wollten einen seligen Endzustand, wo es allen Menschen gut geht. Ja, und wenn ihr nicht mitmacht, dann müssen wir halt gucken, dass ihr mitmacht. Es ist ja ähnlich wie auch in den Weltreligionen. Da waren Kriege gewesen, dass die eine Religion gegen die anderen. Das ist ja nicht nur unser heutiges modernes Phänomen, dass wir uns in einer Vielzahl von Religionen und Konfessionen bewegen. Das war ja früher gar nicht der Fall. Jedes Land hatte seine eigene Religion, Kultur. Das war alles einheitlich. Das ist ja erst seit dem Mittelalter, seit der Reformation. Und selbst da musste noch, welche Religion der Fürst hatte, das mussten auch die Untertanen. Also weiter haben sie es ja gar nicht geschafft gehabt an der Stelle. Das heißt, es war immer so eine Einheitlichkeit gewesen. Und wir leisten uns heute einen großen Luxus. Also wir haben eine Freiheit, das ist unglaublich. Ich kann denken und glauben, was ich will. Das ist ein neues Phänomen im Grunde genommen. Ja. Wo binde ich mich? Also für mich ist Religion so etwas, wo ist meine letzte Rückbindung? Deswegen ist auch für mich ein Atheist religiös. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber er macht auch eine letzte Rückbindung. Mhm. Er gibt auch letzte Antworten auf letzte Fragen, ist doch gar keine Frage. Und weil wir jetzt den Buddhismus angesprochen haben, der Buddhismus wird eigentlich als eine atheistische Religion bezeichnet. Da ist kein persönliche Gegenüber an der Stelle. Ja, kann man auch drüber streiten, genau.
Ja, problematisch.
Und da merken wir schon in unserer Einordnung, in unserer Ding, wir haben unglaubliche Probleme an der Stelle. Und mich würde interessieren, wie denkt denn Gott über so unsere Probleme, die wir an dem Punkt haben? Was will der eigentlich? War Jesus überhaupt ein Religionsstifter? Ja. Mal so mal einfach reingeworfen? Wollte der überhaupt eine Religion stiften?
Ja, es kann ja auch sogar sein, dass der Begriff, den wir geschaffen haben, uns selbst auch zum Verhängnis wird,
so
wenn wir nicht
so
mit ihm umgehen, umzugehen
genau.
wissen. Ne? Denn auch in der Vielfalt auch dessen, was Jesus gelehrt hat, ist, liebt Gott mit ganzem Herzen und euren Nächsten wie euch selbst.
Ja.
Das sind das Gesetz und die Propheten. Oder tut dem anderen, was ihr euch wünscht. Also warum ist das nicht, das könnte man auch ganz oben nehmen, wie das andere, es ist in keinem anderen das Heil als im Namen Jesu. Sogar bei dem Text kommt ja die Frage auf, in welchem Sinne ist nur in Jesus Christus das Heil? Also es ist, wir denken ja, dass wir sagen jetzt so, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, in ihm ist das Heil, das mit dem Aussagen dessen schon beantwortet ist. Aber die nächste Frage lautet schon, in welchem Sinne ist Jesus das Heil? Durch ein Bekenntnis, durch Glauben, durch Lebenspraxis, was beinhaltet es? wenn wir die Bergpredigt nehmen, was er gelehrt hat, also kommen unterschiedlich, also es ist ein vielschichtiges Projekt, wo verschiedene Ebenen eben zusammenkommen und zumindest ist das hilfreich, und jetzt spreche ich als protestantischer Christ, ja. Es ist, glaube ich, wichtig, gerade auch in der Tradition, aus der man kommt, auch bewusst kritisch damit umzugehen, weil es eine bestimmte Lesart auch der Wirklichkeit auch unterstreicht, ja. Inwieweit haben wir oder habe ich als protestantischer Christ einen starken Schriftbezug und starken Bezug auch auf Gerechtigkeit aus dem Glauben allein? Und all das ist wichtig und wunderbar, gar keine Frage. Aber inwieweit geht es womöglich auf Kosten andere Wirklichkeiten, die auch in den biblischen Schriften eben zum Vorschein kommen, in dem, was Jesus gelehrt hat oder Petrus oder Jakobus, wo es eben zu einem Vielfalt auch innerhalb der eigenen Glaubenswelt kommt, die einen bereichert, die auch dem Leben nahe ist. Und da würde ich auch sagen, diese persönlich existenzielle Frage auf den Bezug, der mich hält, ich glaube, das ist ein sehr westlicher, moderne und auch zutiefst protestantischer Frage, das alleine zu lösen. Also wo ist mein Bezug? Es gibt viele Gemeinschaften, die haben vielleicht unausgesprochen den Bezug, aber wenn der Meister mich lehrt und der Meister uns zusammengebracht hat, dann ist das gut, denn der Meister weiß es besser als ich und wir sind eben Teil dieser Gemeinschaft und nicht, wie wir jetzt bei protestantischen Christen, jeder guckt in der Schrift, ob das, was der andere sagt, jetzt genau richtig ist. Ihr versteht, was ich meine.
Es ist halt nicht so individuell. Es gibt eben kollektive Gesellschaften, die viel kollektiver sind, als so das eigene Individuum steht ganz alleine und ganz für sich und ohne alle anderen und ohne die Eltern und ohne die Lehrer und ohne und so weiter.
Steht und im muss Universum. Es,
und muss für sich und für alles alleine stehen, alleine gerade stehen auch und Verantwortung übernehmen. Das ist natürlich klar, das ist ein stark westlicher auch Zugang.
Und zumindest ist das, glaube ich, hilfreich für den eigenen Glauben oder Religion oder wie man das nennen möchte, aus der Vielfalt der biblischen Texte oder dessen, wie das Leben tatsächlich aussieht, sozusagen im Alltag, zu schöpfen, schafft, glaube ich, jetzt auch, und wäre auch interessant zu hören, zu anderen Religionen oder zu Menschen andere, mit anderen Praxen, mit anderem Hintergrund. Denn es entscheidet darüber, feiere ich jetzt mit dem Moslem, dass wir beide zum Beispiel keinen Alkohol trinken oder kein Schweinefleisch essen oder uns die Gemeinschaft wichtig ist oder diese Anbetung Gottes so wichtig ist. Also bringen wir das in den Vordergrund.
Das Verbindende meinst du?
Das Verbindende, weil wir das teilen, ja. Oder bringen wir das Trennende in den Vordergrund? Ja, nämlich, Jesus ist für mich Gott, für dich ist er nicht Gott. Ja? Oder Erlösung, was weiß ich, nur aus Gnade allein, für dich durch Werke. Was ich nicht sagen möchte, ist, man soll nicht die Dinge nicht nivellieren, sondern was bedeutet eine Kontextualisierung oder eine Aufzeigung der Vielfältigkeit ohne eine große Gewichtung? Zumindest sollte man sich dessen bewusst sein, dass man gewichtet und warum. Welche Chancen und welche Gefahren birgt es denn, wenn es falsch gewichtet wird? Kommt es eben zu Kriegen? Kommt es eben dazu, dass man sich stark abgrenzt, dass man über andere urteilt? Wiederum, wenn man irgendwie so tut, als wären wir irgendwie gleich oder so, nimmt man auch den anderen und auch sich nicht ernst. Also es ist so ein Spannungsfeld.
Also, je länger ich da auch nochmal so zuhöre, wird es für mich auch nochmal so klar. Auch so. Ich habe es jetzt in meinem Kopf so also was so ganz Praktisches auch nochmal so übertragen, so das Thema des Begriffes und seiner Macht. Also man sagt so, was ist ein gutes Essen oder ein richtiges Frühstück? Ja, und wenn man dann in Japan ist, merkt man, Reis zum Frühstück. Sag mal, das ist doch kein richtiges Frühstück. Ist ein banales Beispiel, aber ich esse doch nicht Reis zum Frühstück. Weil Müsli oder so, aber Obst. Die fangen schon mit pikant an. Du musst doch süß sein. Das ist banal, aber eben, was definiere ich in meinem Kopf als ein vollwertige, gesunde und gute und richtige Frühstück oder Mahlzeit? Ja, die essen ja mit den Händen. Das sind ja Barbaren, Gabel und Messer. und 5 Gabeln und 5 Messer und was weiß ich was. Das ist ein richtiges Frühstück. Das ist ein richtiges Essen. So essen wir. Ja, die essen ja auf dem Boden. Wir haben doch Tische. Wir haben doch Stühle. Und in diesem, was ist dann in der Tat dann auf einmal begrifflich gesehen, was packen wir in den Begriff rein und was ist dann das Richtige? Klar, das heißt, dann müssen eben auch alle jetzt eben am Tisch essen, weil ich habe die Macht. Und dann kommen wir zu vielen schwierigen Themen auch, die das Christentum ja belasten weltweit, zum Thema Kolonialismus und so weiter. Mhm. Haben wir das Christentum gebracht oder haben wir Kultur gebracht?
Kultur gebracht, ja.
Und das dann auf einmal so Anzug und Krawatte, weil so muss ein Pastor, ein Priester aussehen. Ja, aber die ziehen ja die Schuhe aus. Ja, das machen wir nicht. Muss gesungen werden. Also das ist so, was, also ich spüre schon sozusagen die Gewalt auch dessen, was du ja sagst. Und so. Sind wir uns dessen bewusst, wie wir die Begriffe füllen? Denn so wie wir sie für uns füllen, das wird sich in der Praxis eben in viele Dinge verästeln und sich auswirken. Und da sage ich halt so für mich persönlich, wenn ich auch so die Bibel so lese, ich muss auch versuche das jetzt nochmal so anzuwenden, ich habe den Eindruck nicht, dass die Propheten in dieser Schrift, ist eher so, die Frage ist eine ganz andere, habe ich den Eindruck, von Anfang an ist so, wo ist Leben drin und wo ist kein Leben drin? Also woher kommt das Leben und gelingt es uns, in diese Richtung des Lebens zu bewegen?
Und was ist die Nahrung, die mir Leben verschafft?
Und da geht's
um in deinem Bild zu bleiben.
Genau, was ist die Nahrung, die mir Leben verschafft? Wie reden wir miteinander, dass Leben möglich wird? Wie wohnen wir miteinander, das Leben? Wie gestalten wir Gesellschaft, das Leben miteinander ist? Und da habe ich so den Eindruck, dass die Propheten, gerade in Jesaja, ich habe jetzt so einen Jesaja-Text aufgeschlagen, gibt es noch viel anschaulicher, aber den habe ich gerade nicht, vielleicht fällt ihr euch ein, aber Jesaja Kapitel 40, hier Vers 18 so. Wunderschöner Text auch so. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Und was für ein Abbild wollt ihr ihm gegenüberstellen? Der Kunsthandwerker gießt das Götterbild. Der Goldschmied beschlägt es mit Gold und mit silbernen Ketten vom Goldschmied. Maulbeerholz wählt er, ein Holz, das nicht fault. Er sucht einen geschickten Kunsthandwerker, um ein Götterbild aufzustellen, das nicht wackelt. Habt ihr es nicht erkannt? Habt ihr es nicht hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündet worden? Habt ihr nicht Einsicht gewonnen von der Gründung der Erde her? Er ist es, der da thront über dem Kreis der Erde. Also die Frage ist ja schon so, wo ist Leben drin? Es ist nicht die Frage, was darf sich Religion nennen oder nicht. Also es geht nicht darum, dass wir ein Bücherregal haben, schön sortiert nach unseren Kriterien, was ein richtiges Essen ist und wie man sich richtig benimmt. Ja. Und dann, nur weil man mächtig ist, das Ganze zu übertragen auf die ganze Welt.
Und genau da finde ich, dass die Überwindung der Machbarkeit, dass der Mensch es nicht einfach in sich hat, etwas ist, was viele Menschen, sogar Atheisten, würde ich sagen, zum Teil auch miteinander verbindet. Es gibt Rituale, es gibt Bemühungen, es gibt Pilgerfahrten, es gibt auch Gutes tun, und so weiter, ja, in unterschiedlichem Grade. Aber diese Ebene von, ich habe es nicht in der Hand, ich bin sterblich, ich bin ein Beschenkter, ja, also dieses Gefühl von Dankbarkeit, ja, ist vielleicht, was Schleiermacher mit seiner Religion als schlechtsinnige Abhängigkeit so benannt hat, ja, er hat auch so sein Baggage. Aber so dieses Gefühl von Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Leben wird empfangen. Also ist da nicht so viel vom Phänomen oder von der Erfahrung her, was uns verbindet als Menschen, wenn wir eben nicht mit etablierten Begriffen kommen.
Und dann nicht von oben her.
Von oben, so. Der Begriff ist etabliert. Ich check nur, ob du das glaubst oder nicht. Ja, du bist Moslem, da. Und du bist Christ oder du bist Buddhist, da. Sondern vom Mensch her kommend, es gibt so viel, was beim Essen zu entdecken ist, zu teilen ist, was uns, glaube ich, auch die Sicherheit und auch den Raum gibt, zu sagen, wenn jemand zum Beispiel sagt, es geht darum, dem Leid irgendwie so zu entrinnen, es gibt nicht diesen Gottesbezug, ja, jetzt wie jetzt in der buddhistischen Tradition, in Anführungsstrichen, denn da gibt es auch sehr, sehr unterschiedliche auch Ausformungen, zu sagen, wie lässt sich für dich Wirklichkeit aushalten, dass sie eben, dass es nicht zu einer Auflösung kommt. Also dass es nicht am Anfang gut war und am Ende wird es gut, sondern der Mensch hat Gier und Bedürfnisse und das gibt er auf und in der Barmherzigkeit und auch in Übungen, im Wiederkehren lässt er los. Also, welchen Reim macht das so für dich? Ja? Was trägt dich zusammen? Denn es ist ja auch, der guckt ja auch, ja, wie er so mit Wirklichkeit fertig wird. Und auch umgekehrt zu erzählen, also für mich ist ein Schöpfer da und er ist gut und er wird es machen. Also das schafft, also diese, das, was ich auch als zutiefst auch von der Bibel herkomme, zutiefst spirituell oder Gott verbunden sich mir zeigt, eben dieser Raum der Barmherzigkeit, des Hinhörens, der Mitmenschlichkeit, ja, schafft doch erst recht den Raum für das, wie wir vorankommen und nicht der und, deduktive Ausschlussverfahren.
Zu erahnen, wo das eigentlich herkommt, wo ist die Quelle dafür. Mhm. Ja, das ist nicht aus uns selber, dass wir es nicht selber schaffen können, sondern wir brauchen tatsächlich, und das ist das offene System, von dem ich vorhin sprach, dass wir offen sind für das, was von außen tatsächlich kommt. Mhm. Wir sind nicht alleine auf dieser Welt, sondern da gibt es tatsächlich den Schöpfer, der weit über uns ist und der aber interessiert ist an uns. Und diese Offenbarung, diese Eröffnung einer anderen Dimension hilft mir, meine Existenz hier auf dieser Erde annehmen zu können, mit einer Hoffnung, die verbunden ist, die über diese Welt hinausgeht.
Und da so lässt sich, also von daher kommend, finde ich, ist dann auch so eine Aussage, in Christus oder durch ihn hindurch ist Leben, weil er ist der, der durch den Tod durchgegangen ist und auferstanden ist. Und indem sozusagen wir ihm folgen, bewusst oder unbewusst, so wie Paulus im Römer 2 auch sagt, es gibt die, die ihn nicht kennen, die diesen Gott nicht kennen, aber sie leben das, ja? Also so, es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht geworden, sondern die Täter welchem des Vers Gesetzes. Bist du da? Römer Kapitel 2, Vers 13 oder Vers 11. Denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Ja. Halleluja. Also Gott sieht alle Menschen gleich. Mhm. Denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und so viele unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durchs Gesetz gerichtet werden. Wissend oder nicht wissend. Aber wir leben ja und in diesem Lebensvollzug haben wir Wirkung und Auswirkung auf uns und auf andere. Und so, es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist. Und da werden wir schon eine Menschheit. Wir sind alle auf demselben Boden. Gott hat alles in uns auch hineingeschrieben.
So. Könnte man das dann zusammenfassen? Bei Gott gibt es eigentlich die Kategorie Religionen in dem Sinne nicht, dass sie für ihn Bedeutung haben. Genau. Für ihn hat der einzelne Mensch eine Bedeutung. Das ist ihm das Wichtigste. Nicht woher er kommt, in welcher Kultur, in welcher Religiosität, sondern er will mit jedem Menschen eine persönliche Beziehung haben. Und das war deswegen meine Frage vorhin, war Jesus ein Religionsstifter? In meinen Augen ist er das Ende jeder Religion. Weil Religion ist im Grunde genommen meine Vorstellung von Gott. Wie agiere ich und was mache ich? Der Kult, Kultur, da haben wir wieder, der Kult und die Kultur, das sind ja Synonyme. Und Gott sagt, ey, vergesst mal all eure Vorstellungen. Lasst mich mal euch offenbaren. Lasst mich mal zu euch kommen. Und da kommen ganz andere Kriterien. Da zählt nicht das Essen oder die Rituale oder so. Da zählt das Menschsein. Und das ist, denke ich, vor Gott ist die Kategorie, dass ich Mensch bin. Und vor allem, dass ich ein Mensch bin, der sich ihm öffnet, die wichtigere Frage wie die Frage der Religion. Ja.
Und ich glaube, das ist der weitere Kontext, über den das nur möglich ist. Das wäre dann dieser induktive Weg. Mhm. Denn mein Eindruck ist, dass Religion, und da nehme ich die christliche Religion nicht aus, immer in der Gefahr der Engführung ist. Wir sind sehr stark geneigt, wie wir überhaupt in unserem Menschsein immer geneigt sind, Dinge so zu definieren. Mhm. Ja, allein das Wort Definition heißt ja schon Eingrenzung. Ich will es irgendwie definieren. Ich will kurz und knapp wissen, worum es geht. Ja, ich habe so ein paar Büchlein hier hingelegt. Ja, also da weiß ich dann, wenn ich da reinschaue, was ist Buddhismus, was ist Hinduismus, was ist Islam, Judentum, was glauben die denn? Mhm. Dann habe ich es. Und was ist Christentum? Mhm. Da kann ich ein paar Texte nennen und es ist fertig.
Und religionspsychologisch ist es ja auch.
Das ist eine riesige Gefahr.
Die Frage ist, ob sich Gott da was daraus macht. Ja,
und ich werde dem nicht wirklich gerecht. Ich werde dem Gesamtkontext nicht gerecht, der sich erst einmal eröffnen muss, damit ich dahin komme, offen zu sein für die Offenbarung, die durch Gott kommt und durch Jesus Christus kommt.
Deswegen ist für mich das Interessante, als Jesus einmal in Israel. Der Hauptmann kam, ein römischer Hauptmann, einer, der zu den Heiden gehörte, nicht zu dem bevorzugten Volk der Juden, das ja von ihm ausgesucht war und Ding, sagt Jesus zu ihm, bei dem habe ich einen Glauben gefunden, Religion, Gottesbeziehung, Vertrauen, egal wie man es jetzt nennt, den habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Ja, was jetzt? Auf was kommt es an? Aber es kommt anscheinend schon etwas an, denn er tadelt ja auch wieder seine eigenen Leute wegen ihren Unglauben. Also wir können jetzt nicht so tun, ja, die einen, die essen zum Frühstück pikant und die anderen Ding und die anderen eben Fliegenpilz und die anderen essen. Dann müssen wir doch ein bisschen differenzieren. Also das ist ja die Frage, ne? Aber tut alles gut.
Na eben, und Gott wendet sich ja in der Tat durch die Propheten gegen die Täuschung.
So ist es.
Er sagt ja, wenn du einen Baum fällst und mit dem, ich habe leider den Text jetzt nicht gefunden, ich glaube auch Jesaja-Text, wenn du einen Baum fällst und mit der Hälfte des Holzes dein Essen machst und mit der anderen Hälfte dir einen Gott machst, den du dann selber anbetest, so werde dir deiner eigenen Täuschung bewusst. Ja. Mhm. Denn darin ist kein Leben. Sagt, sie hören nicht, sie handeln nicht, du musst sie ja sogar tragen. Dagegen wendet sich Gott massiv. Warum? Jetzt nicht, weil es ein falscher Religionsbegriff ist oder was auch immer, es geht nicht um, sondern weil da kein Leben drin ist. Und wenn du dein Leben auf ein Fundament setzt, das eben kein Fundament ist, das ist dann schon, wenn der Gott der Bibel, der in der Bibel beschrieben wird, wo er sagt, das lasse ich nicht stehen. Vor allem nicht, wenn Priester oder Menschen andere Menschen in die Irre führen. Da geht er sehr stark dagegen vor.
Es geht ja bis zu Menschenopfer.
Eben, das war das, deswegen habe ich es vorhin nicht so scherzhaft reingebracht.
Toxische Religion?
Natürlich. Die sich vor allem halt gegen die Schwachen wendet und die Allerschwächsten sind die Kinder. Ja. Und das wird dann natürlich, diese Ausformung von Glaube oder von Religion ist natürlich in der Tat nicht nur bizarr, sondern schrecklich und gänzlich destruktiv. Aber nochmal einen Gedanken will ich noch gern hinzufügen, so dem wir alle nicht auskommen. Wir sind ja alle hineingeworfen in eine Zeit, in eine Kultur, in eine Gesellschaft. Und so habe ich auch den Eindruck, dass die Bibel ja auch Leben beschreibt, nämlich so als eine Geschichte, wo in die jeder dann auch hineingeworfen ist und von dort aus seine Verortung zeitlich, örtlich, gesellschaftlich, kulturell sich eben dann seinen Weg geht. Und dann ist es eine sehr induktive Sache. Dann gehe ich meinen Weg und hoffentlich, und das sagt ja dann Jesus so, ein Weg zum Leben hin. Mhm. Oder halt doch, es gibt halt auch den Weg zum Tod hin. Ja, und den kommen wir ja nicht aus. Also destruktiv oder nicht destruktiv.
Und da kommt für mich dieser Text auch von Römer zum Tragen letztlich, auch innerhalb der biblischen Geschichte. Ob du dem Gesetz Gottes, das er in dein Herz gelegt hat, gerecht wirst.
Mhm. Das ist ja das goldene, das wichtigste Gebot, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Mhm, mh. Bist du ja wieder bei dem Punkt,
ja.
Und das zusammengehört.
Ja, und ich habe den Eindruck, das zieht sich durch. Ja,
ja,
das total. Gehört zusammen, das zieht sich durch. Ja. Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, ja. Güte. Du hast viele Entartungen natürlich. Ja. Die hast du auch in verschiedenen Traditionen, da kann sich keiner rausnehmen. Da gehe ich voll mit erst recht nicht das Christentum. Ja. Es ist eher, glaube ich, die Aufforderung, selbstkritisch zu denken. Denn je sicher man sich wägt in seinem Denken oder in seinem Ansatz, auch auf Kosten anderer, desto wichtiger sich bewusst zu werden, ja, in welcher Kultur, in welchem Kontext ist man geboren, mit welchen Fragen plagt man sich. Ja? Und manchmal können auch diese individuellen großen Fragen auch sehr luxuriöse Fragen sein, die sich viele Menschen auch womöglich in dieser Form nicht stellen können. aber werde ich dem gerecht, was mir bewusst wird in Bezug auf das Leben und das Voranbringende? Und das scheint ja etwas zu sein, was viele Menschen verbindet, wo es aber toxisch wird, wo Begriffe verwendet werden oder Reduzierungen verwendet werden, Gewalt verwendet wird, Ausschlusskriterien irgendwie formuliert werden, aber auf Kosten anderer. Und dabei meine ich nicht, dass jeder sich beschreibt und so weiter. Und da scheint doch etwas zu sein, was jetzt auch von der Bibel herkommend nicht in Ordnung ist, was Gott nicht gut heißt, wenn sich Menschen eben Gott machen, wenn sie seine Stelle einnehmen, wenn sie richten, wenn sie auch das, was ihnen fremd ist, sozusagen für illegitim erklären. Ja? Also könnten sogar weiterdenken, was sind so mit Leuten wie Melchisedek zum Beispiel, dieser Mensch in der Bibel, der ein Gottesanbeter ist. Ja. Keine Ahnung, was er für Rituale hatte. Ja?
Oder ja, und das finde ich eben so interessant, dass ich glaube, es geht immer um die Offenheit. Gott kann sich jedem Menschen offenbaren, ja, egal wo genau. er ist, in welcher Kultur er mit aufgewachsen ist. Ohne Gott Schrift. Kann sich offenbaren. Ja. Mhm. Und die Tragik ist, dass die Religionen, und da rechne ich auch die Denominationen dazu, die du erwähnt hast, Klaus, die behindern sehr, sehr häufig diese Offenheit, sich wirklich der Offenbarung Gottes zu öffnen. Wie oft habe ich das erlebt, dass ich mit Menschen versucht habe, über Gott zu reden, jetzt in meinem Kulturkreis, und ich frustriert feststellen musste, wenn ich über Gott rede, denken die immer Kirche. Der ist auch schon erlebt. Die denken immer Kirche.
Mhm. Ja.
Oder eben eine bestimmte Religion, das kann man erweitern. Und das ist furchtbar. Ja. Ich möchte gerne Menschen offen machen für Gott. Mhm. Dass sie ihn persönlich erleben, wie er in ihre Welt, in ihr Leben einbricht. Mhm. Und das ist völlig unabhängig von Religion, von Kirche, von Denomination.
Aber ich glaube schon, dass es halt, es ist einfacher, eben dann Glaube als ein Gebäude zu sehen.
Ja, natürlich.
In das man eintritt, wo man sich auch bequem einrichtet, anstatt halt als ein Weg. Füg nur mal einen Text
hinzu. Das ist ein fantastisches Stichwort. Glaube als Weg. Und nicht als ein Gebäude, das wir betreten. Diesen Text liest du uns vor und das lassen wir das Schlusswort sein. Weil uns
als
die
Schlusswort.
Zeit, genau.
Dann so, Gott im Gespräch mit Abraham und der Autor lässt uns sozusagen an Gottes Gedanken Anteil haben. Der Herr aber sprach bei sich, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Ich könnte sagen, den Menschen verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Denn ich habe ihn erkannt, dass er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Recht und Gerechtigkeit zu üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet habe. Was er über ihn geredet hat.
Der Weg, den Gott geht, den sind wir eingeladen zu gehen. Und da gibt es keine Umwege,
und
egal in
welcher Vorordnung. Und es geschieht nicht durch Abgrenzung, ne?
Wir uns nicht durch befinden, Abgrenzung,
sondern durch Öffnung.
Öffnung und gemeinsam gehen. Wäre spannend, das noch tiefer und weiter zu reflektieren.
Ja. Oh ja. Und ich meine, das Volk Israel hatte ja den Auftrag, in diesem Sinne den Völkern zum Segen zu werden. Ja.
Es ihnen vorzuleben.
Es ihnen vorzuleben. Und ihnen zu dieser Öffnung zu helfen,
dass sie merken,
wirklich Gott kennenzulernen.
Warum ist so ein weises Volk wie dieses Volk? Das werden sie so erleben. Die werden zu euch kommen.
Aber es hat nicht funktioniert.